Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt.
Es ist schwer, gute Ärzte zu finden. Man sollte seinen Arzt, seine Ärztin auch gut behandeln, finde ich. Aber wenn man unzufrieden ist, sollte man es wie Stefan machen und einfach ghosten und gehen.
Candy Diaries.
Der einzig wahre Diabetes-Podcast für alle, die den Diabetes nicht zu ernst nehmen.
Aber trotzdem gute Werte haben wollen.
Mit Laura Karasek
und Stefan Seiler.
Hallo Laura, hallo liebe Candies.
Hallöchen, hallo Stefan, hallo liebe Candies. Heute wird eine besondere Folge, weil wir haben eine kleine Wundertüte für euch vorbereitet. Und ich muss das jetzt so trailern. Ich muss das jetzt so trailermäßig wie in so einem Kinofilm ankündigen. Ja. Heute unter anderem mit Jens Spahn in einer Nebenrolle. Außerdem wird es um ADHS gehen, hoffentlich. Siehst du, da verzettel ich mich jetzt schon. Eigentlich geht's ja in jeder Folge um ADHS, weil es einfach so offensichtlich ist, wer es hat von uns beiden, nämlich wir beide. Mhm. Und es wird um den Sommer gehen, was die Hitze mit unseren Zuckerwerten macht, und um Social Media Trends. Die sind auch dabei. Bleiben Sie dran. Schalten Sie auf keinen Fall ab.
Und um Gefährten, die uns recht häufig begegnen im diabetologischen Bereich, nämlich Ärzte, Ärztinnen. Mhm. Darüber will ich auch gerne mit dir reden. Das Thema habe ich noch mitgebracht. Laura, es gibt so viel zu besprechen. Lass uns doch gleich anfangen.
Ja, dann fangen wir mit deinen Ärzten. Ach so, ich dachte, du willst mit deinen Ärzten anfangen. Ich wollte meinen Zucker verschweigen, obwohl er bombastisch ist. Ich möchte jetzt mal angeben, ich habe 137.
Oh, das sind so um die 7,5 Millimol. Ja. Ich habe 149. Tendenz steigen.
Du bist zum ersten Mal höher als ich fast, glaube ich. Ich komme aber auch gerade aus einer Unterzuckerung und ich finde, dafür hat er sich gut eingerenkt. Also ich war bei 55 eben und bin jetzt nicht auf 300 hochgelatscht. Also ich bin stolz auf meinen Zucker, dass er sich einmal im Gegensatz zu mir im Griff hat und nicht direkt eskaliert ist.
Ja, großartig. Glückwunsch dazu. Ich hatte mich diese Woche nicht so gut im Griff. Ich habe nachts manchmal solche Fressattacken bekommen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Und habe dann ein ungesundes Zeug gegessen und hatte dann natürlich nachts auch nicht so gute Werte. Zum Glück stand des automatischen Insulin-Dosierungssystems, bin ich dann morgens hier mit guten Werten aufgewacht. Also war die Strafe dann gar nicht so schlimm. Aber auch, kennst du das auch, wenn du nachts Überzucker hattest, dass du dann ganz mit einem trockenen Mund aufwachst und dann erstmal schon, auch wenn dein Zucker wieder okay ist morgens, dann trotzdem Durst hast bis um
Ich habe immer Mittag Durst. Rein? Ich habe immer Durst und ich habe, egal wie gut mein Zucker eingestellt ist, das könnt ihr uns auch gerne schreiben, liebe Candies, ich habe immer eine Blasenschwäche. Ich denke dann, ich muss so, jede Autofahrt mit mir ist ein Horror und ich muss so oft Pipi, und das liegt ja oft am hohen Zucker, aber ehrlich gesagt, ich habe das selbst mit 140 oder so, dass ich weiß nicht. Ich glaube, meine Blase ist schon ruiniert von 30 Jahren, über 30 Jahren.
Das ist aber interessant, dass du sagst, weil ich stelle mir auch die Frage, warum ich den ganzen Tag über Durst habe, egal ob mein Zucker gut oder schlecht ist. Also auch wenn er optimal eingestellt ist über den ganzen Tag, wenn ich nur im grünen Bereich bin, habe ich trotzdem Durst und könnte die ganze Zeit trinken. Mein Mund wird auch relativ schnell trocken. Ist das eine Diabetes-Sache? Kann das jemand sagen?
Vielleicht.
Könnt ihr es mit uns teilen? Dann schreibt uns gerne mal eine Nachricht.
Wir können ja mal beichten hier im Podcast. Also wir wollten eigentlich von der Dreiviertelstunde anfangen aufzunehmen, aber wir haben uns verzettelt und über Sex geredet. Und diese Folge kommt dann auch, es wird eine heimliche, wir machen es Camouflage, wir machen einen heimlichen Sex-Podcast, in dem wir unsere Stimmen verstellen. Er heißt dann Steffen und ich Lara. Wir haben beide auch Typ 1 Diabetes. Ihr werdet uns nicht erkennen. Findet uns. Sucht uns.
Genau.
Aber wir waren ja gerade
auf keiner Podcast-Plattform eurer Wahl.
Auf keiner. Also du sagtest gerade, du hast den ganzen Tag Durst und so weiter.
Ja.
Aber das ist ja eigentlich gesund, dass man dann viel trinkt.
Ja, und ich meine, bei hohen Blutzuckerwerten macht das ja auch total Sinn. Aber offenbar, ich hatte es parallel, während du kurz aufgestanden bist, habe parallel gegoogelt und eine KI-Modell unseres Vertrauens befragt. Ja, auch mit guten Werten kann man mehr Durst haben als Mensch mit Typ 1 Diabetes. Darüber berichten sehr, sehr viele offenbar.
Ja, und mehr Pipi müssen. Nie mehr müssen. Es gab doch mal diese Werbung. Also ich bin auf jeden Fall keine gute Autofahrerin. Also sowieso als Fahrerin schon mal gar nicht, weil ich meinen Führerschein in den USA gemacht habe und so fahre ich auch Auto. Aber auch Beifahrerin, mich will einfach keiner dabei haben, weil ich dauernd, es ist fast psychologisch. Ich glaube, das ist schon so psychosomatisch, wenn ich weiß, ich kann nicht gehen, dann muss, weißt du, dann, ja, also was haben wir denn noch für Leiden als Diabetiker? Wir müssen häufiger zum Arzt gehen, zu vielen Ärzten. Ja. Und das ist ja ein Thema, über das du heute reden wolltest. Was?
Ja, total. Gestern, neu, also ich habe wieder so eine Ärztewoche. Ich habe hier irgendwie ungefähr 12 Ärzte und Ärztinnen. Orthopäde, Urologe, Zahnarzt, Augenarzt, natürlich Diabetologe, Hausarzt, du vielleicht noch einen Frauenarzt, Urologe.
Ja, da war ich gerade heute. Kann ich auch gleich was zu erzählen.
Proktologe ist ja auch manchmal in meinem Alter nicht der schlechteste, muss man auch ab und zu mal hin. Oder auch mal zum Chirurgen, als ich mir den Arm gebrochen hat. Es gibt ja so viele verschiedene Ärzte, die wir aufsuchen müssen, regelmäßig. Gestern habe ich einen neuen Orthopäden einen aufgesucht, beziehungsweise die orthopädische Praxis gibt es schon ganz lange, aber ich war dort noch nie zuvor und bin reingestolpert, war ein paar Minuten zu spät und habe so einen Arzttyp getroffen,
komisch,
den ich ja gar nicht ausstehen kann.
Entschuldige, ich muss mal ganz kurz unterbrechen, weil wir kommen ja gleich noch zum Thema ADHS. Sehr sympathisch, aber du warst zu spät, genau wie ich auch.
Ich glaube, ich komme so häufig, kennt ihr es auch, dass ihr zu spät zum Arzt kommt und das ist bei mir wirklich ein Thema. Ich habe das sonst ja relativ gut im Griff mittlerweile, mit dem zu spät kommen, aber bei Ärzten nicht. Und ich glaube manchmal, mein Unterbewusstsein will das so, will das quasi sabotieren, weil ich da selten richtig Spaß habe. Also ich gehe dahin zum Arzt und es ist im besten Falle am Ende erkenntnisreich, aber immer mit einem Zeitinvestment verbunden und ich habe da irgendwie keine Freude mehr. Ich möchte nicht mehr so oft zu Ärzten gehen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich möchte gerne diese Videokonferenzen. Ich möchte mit meinen Ärzten einfach telefonieren. Ich möchte kurz meine Symptome schildern und vielleicht ein Foto schicken, gerne über WhatsApp oder meinetwegen eine sichere Variante von WhatsApp und fertig. Ich möchte da nicht hingehen und Das finde ich manchmal richtig.
Ich bin noch nie gern zum Arzt gegangen. Aber es ist interessant. Wahrscheinlich ist es schon unterbewusst so, dass man dann besonders zu spät kommt, weil man eben bei sich innerlich etwas sträubt und man da nicht hin will. Aber ich muss sagen, man muss wirklich sagen, Time Blindness. Also ich habe ein Optimismus gegenüber Zeit und aber auch eine Blindheit. Ja, nee. Also Dinge, die man objektiv nicht in 5 Minuten schaffen könnte. Selbst wenn man eine Rakete hätte und Speedy Gonzales. Ich denke, ich schaffe das. Aber es ist sicherlich eine interessante Komponente zu sagen, weil man auch noch so eine innerliche Barriere oder so einen Widerstand hat, wie beim Arztbesuch, den habe ich auch immer. Also ich hatte heute 2 Arztbesuche und vorgestern einen. Und ich habe manchmal wochenlang gar keinen. Und das macht mir dann gleich schon morgens, ich will nicht sagen schlechte Laune, weil ich habe total nette Ärzte. Zum Teil, wir reden jetzt gleich über die Archetypen. Aber das ist so, es ist halt so ein Termin, wie du sagst, der ist im besten Falle okay, aber kann auch mit irgendeiner Hiobsbotschaft, ist es freudlos, man sitzt da im Wartezimmer, das ist auch meist eher deprimierend. Ich habe auch das Gefühl, da werde ich kranker, als ich reingehe. So, wir sind beide auch gesetzlich versichert, also das Thema hatten wir auch schon mal, wie man kriegt kaum Termine, dann kriegt man einen, dann wartet man meist ewig. Aber sag mal, also du warst beim neuen Orthopäden, du kamst zu spät.
Eine Orthopädin war das. Ich kam rein und wurde dann auch noch drangenommen. Und dann wurde mir offenbart, wir haben jetzt auch nur 10 Minuten Zeit. Und was haben Sie denn? Sie haben mir geschrieben, dass Sie 2 Leiden haben. Da habe ich gesagt, ich habe eigentlich sogar 3 Leiden. An der Hand hatte zu auch noch was weh. So eine Sehnenscheidenentzündung habe ich noch bekommen. Und dann, wir haben jetzt nur Zeit für ein Leiden. Also, Sie müssen sich jetzt schon entscheiden. Wo tut's denn am dollsten weh?
Choose your battles.
Ich habe jetzt seit 5 Monaten auf diesen Termin gewartet. Ich habe eine kaputte Schulter vom Handball. Ich habe irgendwie einen Fuß, der weh tut, auch von einer Sportverletzung, seit Monaten schon. Damit lebe ich jetzt. Und jetzt habe ich noch akut so eine Sehnenscheidenentzündung im rechten Arm. Auch sehr schmerzhaft. Jetzt muss ich mich hier quasi entscheiden und dann wieder 4 Monate warten, damit wir danach dann Schmerz Nummer 2 behandeln können. Ist das, Frau Wagner, wollten Sie das bezwecken mit der Krankenkassenreform? Ich schätze, was soll das denn? Also musste mich dann entscheiden, musste dann quasi meine Schmerzen ranken. Und weil ich mich da auch nochmal umentschieden hatte, war dann die Stimmung völlig im Eimer. Erst habe ich nämlich gesagt, auf den Fuß gedeutet. Und dann sagt, ich glaube, die Hand tut doch mehr weh. Und als Journalist brauche ich ja meine Hand vermutlich auch öfter als meinen Fuß. Also welches Körperteil
ist die am wichtigsten?
Welches
möchten Sie behalten?
So habe ich mich gefühlt. Und weißt du was? Die Stimmung wurde aber schlagartig besser, als dann die Ärztin mir die Behandlungsmöglichkeiten genannt hat in Sachen Sehnenscheidenentzündung und ich dann die IGE-Leistung, die kostenpflichtige IGE-Leistung gewählt habe. IGE-Leistungen sind solche
Genau, die man bezahlen muss.
Beim Arzt. Muss man bezahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, Laser, ja, nehme ich den Laser. Privatpatienten bekommen den offenbar einfach so, Kassenpatienten nicht. Damit wurde dann mein Arm so ein bisschen beschossen, gelasert, und damit soll dann dieser Schmerz schneller verschwinden. Ich als ungeduldiger Mensch, ja toll, klar, machen wir auf jeden Fall, kostet 52 Euro pro Lasersitzung, und ab dann war die Stimmung gut. Dann wurde ich da nicht behandelt. Dann war alles vergessen, dass ich da 3,5 Minuten zu spät kam, dann war ich dabei und war
wegen
aufgenommen.
Wegen 3,5 Minuten hat die dir so einen Stress gemacht?
Vielleicht waren es auch eher 13, ich weiß es nicht mehr genau.
Bei mir fallen 3,5 noch in, oh, ich bin pünktlich, also da sehe ich es wieder in der Deutschen Bahn. No train, no pain. Nein, also da sehe ich das wirklich so. Also 3,5 Minuten zählen für mich als pünktlich. Sorry. Aber okay, das heißt, weil du die Igel-Leistung gekauft hast, wurdest du auf einmal besser behandelt?
Ja, das war jetzt mein subjektives Erleben gestern. Muss nicht bei jedem so sein.
Oder sie fand dich einfach so sympathisch. Plötzlich.
Ja, aber am Anfang fand sie mich ja offenbar gar nicht sympathisch. Und dann, ich habe dann auch noch so einen Satz dazwischen gewählt, so: Liebe Frau Doktor, ich weiß, das hier ist eine besondere Situation für uns beide. Wir lernen einander gerade kennen. Auch für mich ist es das erste Mal mit Ihnen, genauso wie für Sie mit mir. Wollen wir uns vielleicht nicht erstmal kennenlernen und uns versuchen, aufeinander einzustellen? Das hat dann nicht so gut funktioniert. Also was funktioniert hat, war am Ende, dass ich die 50 Euro auf den Tisch gelegt habe.
Ist doch auch ein guter Lifehack. Leute, wenn ihr wie wir auch gesetzlich versichert seid, einfach mal sich so eine kleine Igelleistung dazu kaufen. Ich hatte jetzt eben bei der Frauenärztin, habe ich mir auch eine kleine Igelleistung gegönnt. Ja? Ja, und ich finde diese Gesundheitsreform eine Katastrophe. Darüber wird auch noch zu sprechen sein. Falls uns irgendjemand zuhört, der was in der Politik zu bewegen hat oder demonstrieren möchte. Ich finde das für gesetzlich Versicherte, für die Uniklinik, also was da alles gespart wird, ist wirklich schlimm. Dann, falls uns jemand zuhört, der einen Tipp für Menschen mit Diabetes hat, die sich vielleicht privat versichern lassen möchten, es aber noch nicht sind, wie ich, gerne, und Stefan vielleicht auch, bitte schreibt uns und gebt mir einen Tipp, weil ich bin genau wie du, ich warte Monate auf Termine, Monate, wenn überhaupt. Und viele Praxen nehmen ja inzwischen überhaupt keine gesetzlich Versicherten mehr. Also was war die jetzt für dich für eine Archetyp Ärztin? Also die war so die harte Schroffe oder die käufliche?
Ja, so die Korinthenkackerin im Sinne von, es ist mir eigentlich egal, wie es Ihnen geht. Ich muss hier mein Zeitfenster erfüllen und ich die überkorrekte zeitfixierte, so die Pedantin. Das hat mir gar nicht gefallen. Das fand ich nicht gut. Ja, vielleicht finden wir noch einen besseren Begriff dafür, aber sie hat mich auf jeden Fall damit aufgeregt, mit dieser Überkorrektheit.
Doch, diese Pedanten mag ich aber auch nicht so. Ich hatte auch mal eine Diabetologin, da bin ich jedes Mal heulend rausgelaufen, das habe ich hier, glaube ich, schon mal gesagt. Die war auch immer so wahnsinnig lieblos mit mir und so streng, und ich fühlte mich immer wie so ein kleines Kind, was aus der Klasse fliegt oder was irgendwie was falsch gemacht hat, weil die war eben gar nicht empathisch oder so, sondern die hat mich immer so gerügt und mir dann aber auch keine Lösungsvorschläge gemacht. Das war alles noch vom automatisierten System und so weiter. Und ich fand die so ruppig und habe gedacht, sie sind doch Ärztin, sie wollen doch mit Menschen arbeiten und denen irgendwie auch helfen. Und ich weiß, es ist scheiße und es ist auch für die Ärzte scheiße, wie schlecht die teilweise bezahlt werden. Und also don't get me wrong, also es ist auch sicherlich, wenn man so viele Patienten hat und das Wartezimmer ist voll und man hört sich den ganzen Tag das Gejammer an. Ich habe großen Respekt vor Ärzten, aber die war eben so gar nicht menschlich. Für die war ich so eine Akte, so eine Nummer. Und deswegen fand ich deinen Move eigentlich cool, gestern zu sagen, hallo, wollen wir uns nicht erstmal kennenlernen? Das ist ja sympathisch. Also ich versuche immer, die mit Humor dann zu knacken oder irgendwie ein Thema zu finden. Das ist mir auch, das gelingt mir manchmal. Manche sind aber einfach, da perlt mein Charme an denen ab. Und die denken sich, ach, so eine gesetzliche Versicherte.
Was auch geht, was auch manchmal super ist, ist politische Diskussion. Das gefriert bei meinem HNO-Arzt und auch bei meinem Proktologen super. Da war ich diese Woche und konnte mich mit ihm, er ist ein Berliner Arzt, Proktologe, kam auch zu spät, gab auch erstmal Terz am Empfang. Dann kam ich aber rein und dann guckte er mich so an und fragte, ah, sorry, wissen Sie, Berliner U-Bahn und S-Bahn und alles ganz schwierig. Und dann redete er los. Er ist ja CDU-Mitglied, hat dann über den zurückgetretenen Bürgermeister Kai Wegner gelästert, hat dann über die Linkspartei gelästert und hier und da und über. Und das fand ich so schön. Wir haben erstmal, also nicht wegen der politischen Aussagen, deshalb nicht, wir hatten erstmal ein Thema, über das wir reden konnten. Ich habe ihm erzählt von meinen Recherchen, dass ich jetzt nach Sachsen-Anhalt fahren muss für eine Recherche, natürlich auch in der Landtagswahlen dort. Und so weiter und so fort. Und wir hatten sofort so eine ein Gesprächsthema. Mit meinem HNO-Arzt funktioniert das auch meistens. Er ist, glaube ich, FDP nah. Da kann ich immer irgendwelche so liberalen Dinge ansprechen.
Aber die Frage...
Und er steckt immer darauf ein. Und es wusstet immer bessere Behandlung danach. Wir reden erstmal 20 Minuten über die Politik und dann kommen noch 5 Minuten Behandlung danach.
Aber die Frage ist, setzt du das manipulativ ein? Also sagst du beispielsweise, der wählt FDP, das weiß ich, dann mache ich jetzt auch einen auf FDP-Wähler. Oder der hat die und die Meinung. Also es gibt schon Ärzte, die ich besser kenne, bei denen ich das sehr... Also ich hatte witzigerweise eben mit meiner Gynäkologin auch eine politische Diskussion, aber vor allem über die Gesundheitsreform, die wir beide halt eine Katastrophe finden. Mhm. Und wir haben auch erstmal gequatscht. Gleichzeitig wurde ich aber auch innerlich nervös, weil ich weiß ja, wie wenig Zeit diese Menschen für jeden Patienten haben. Ich wusste, wir haben den Podcast und ich wollte natürlich schon auch, weil ich 1,5 Jahre nicht bei der Gynäkologin war, dass die Untersuchungen noch stattfinden. Also ich finde, es ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich will man mit denen auch plaudern, aber ich will auch nicht deren kostbare Zeit stehlen, wenn da noch Menschen im Wartezimmer sitzen oder irgendwie ich das Gefühl habe, okay, ich bin ja wirklich aus einem Grund hier. Richtig. Weißt du, also deswegen finde ich, ich finde es gut, kurz ein schönes Thema zu haben und nicht bloß diesen Smalltalk und nicht bloß dieses Hallo rein, raus, tschüss. Ist ja letztendlich wie beim Sex, wie beim Dating. Nicht nur rein, raus, tschüss, sondern schon. Nein, aber man braucht... Ich mag das auch.
Begleitprogramm ist aber auch wichtig.
Begleitprogramm ist sehr wichtig.
Also.
Aber ich bin mit manchen Ärzten auch zu eng inzwischen und fast so flapsig, dass die verschreiben mir dann auch vieles, was ich will. Und dann gibt's die Knauserigen. Die finde ich die schlimmsten. Die sind noch schlimmer als die Pedanten, weil mit denen musst du diskutieren, selbst wenn, weil ich habe vorhin zu meiner Gynäkologin auch gesagt, ich zahle das, ich will das wissen und Igel und da ging's um so Untersuchungen, die ich regelmäßig machen muss.
Ja.
Ich habe gesagt, ich zahle das und das ist dann auch ja kein Problem. Aber mit manchen muss man ja wirklich, wo ich sage, ich habe Diabetes, ich habe Hashimoto, ich brauche diesen Schilddrüsenwert und ich brauche ein HbA1c, ich brauche ein Blutbild, ich brauche auch ein großes Blutbild, weil auch meine LDL, HDL, diese Werte, die halt relevant sind, wenn man Diabetes hat.
Ne?
Ja. Und manche, ich hatte schon Ärzte, die wirklich gesagt haben, nee, also da, weißt du, die mich so angeguckt haben, als wäre ich so ein Schmarotzer, der jetzt irgendwie sagt, ich möchte eine Chanel-Handtasche umsonst haben. Ich wollte halt meinen beschissenen, meine Blutfettwerte haben, einmal im Jahr. Ich latsche jetzt auch nicht jede Woche zum Arzt, als wäre ich so ein Hypochonder, der da irgendwie so, oh, ich möchte jetzt aber noch die Leistung und die. Weißt, kennst du solche Ärzte, die einfach, die mit denen du über jedes, und ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht gesagt, bitte befruchten Sie mich noch künstlich und machen Sie mir noch eine Haarextension, sondern ich wollte einfach 3 Werte noch vom Labor, wenn Sie mir Blut abnehmen.
Nicht mehr hin. Da gehe ich einfach nicht mehr hin.
Echt?
Ich will da nicht hingehen. Ja, ich habe mittlerweile so ein paar Ärzte jetzt seit vielen, vielen Jahren, wo ich ein gutes Verhältnis habe. Und bei manchen Ärzten frage ich mich auch, ob ich vor allem hingehe wegen des guten Verhältnisses und dann eher ein Fragezeichen setzen würde an deren Kompetenz mittlerweile. Weil das ist mir richtig.
Das
gibt's auch. Aber es muss ja beides passen. Es muss das Menschliche muss ja auch stimmen. Nicht wahr? Es kommt ja auch darauf an, genauso wie aufs Fachliche. Eine Frage wurde mir übrigens mal empfohlen zu stellen. Man sollte seinem Arzt immer wieder die Frage stellen, welche Weiterbildungen sie zuletzt besucht haben. Und wenn da nichts kommt oder kaum was kommt, dann sollte man sich nochmal die Frage stellen, ob das noch die richtige Adresse für einen ist. Weiterbildungen sind wahnsinnig wichtig. Das habe ich jetzt auch erlebt bei einer anderen Ärztin, die ja offenbar nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist und von der ich mich jetzt auch gerade trenne. Sie wird diesen Podcast hoffentlich nicht hören, aber liebe Grüße. Und bei anderen Ärzten wiederum, das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht, wobei es auch echt wahrscheinlich ganz traurig ist für Ärzte, weil die werden dann ja einfach irgendwann geghostet. Ich sag denen ja, sagst du Ärzten, wenn du sie verlässt, dass du sie verlässt? Oder gehst
Nein,
du
einfach? Nein, aber auch, weil ich es nicht weiß. Ich bin relativ loyal, weil ich bin ja leider auch ein, was das betrifft, ein bequemer Mensch. Ich, durch ADHS auch ein Mensch, der, also für mich gibt es nichts Schlimmeres als Admin. Das heißt, mich darum zu kümmern, eine neue Praxis zu finden oder einen neuen Arzttermin, alleine Arzttermine auszumachen und so. Das stresst mich alles immens. Da bin ich kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Und deswegen gehe ich zum Beispiel jetzt bei meiner Gynäkologin, bin ich seit ich in Frankfurt lebe, also seit 16 Jahren. Und die hat, deswegen war das gerade voll emotional für mich, weil die hatten meine Kinder mit mir auf die Welt gebracht. Und ich kam in diese Praxis, war jetzt anderthalb Jahre nicht da, muss aber zu einer Kontrolle, eigentlich jedes Jahr, habe es jetzt schon wieder ein halbes Jahr zu spät gemacht, weil ich das eben auch immer verchecke, verzettel. Zwischendrin war ich, glaube ich, auch mal zwei Jahre nicht da, aber ich habe es jetzt kontrolliert und da, ich habe echt geweint, weil diese, da war eine Hebamme am Empfang und die hat dann ein altes Kinderfoto meiner Kinder gefunden und hat gesagt, gucken Sie mal, das haben Sie uns noch nach der Geburt geschickt, ihre Säuglinge, ihre Zwillinge und die und so. Und das war so emotional, weil das ist halt eine Frauenärztin, die hat halt diese komplett, in der Schwangerschaft war ich, hockte ich da halt jede Woche, war als Mensch mit Diabetes, wenn du schwanger bist, bitte, liebe Candice, correct me, wenn ich falsch liege, aber es ist halt immer auch eine Risikoschwangerschaft, vor allem, weil ich ja noch Zwillinge hatte. Und weil diese Zuckerwerte dann so instabil sind und die jedes Trimester, das macht auch immer was anderes und die Kinder können anfangen, Insulin zu produzieren und so weiter und so fort. Und dadurch musste ich sehr engmaschig überwacht werden, auch noch mit Zwillingen. Und das war so emotional für mich, weil ich dachte, was ich hier durchgemacht habe in diesem Wartezimmer und so, das hat mich richtig bewegt und mitgenommen. Und ich habe gedacht, ich bin da irgendwie treu und loyal. Ich wechsle meine Ärzte selten, beziehungsweise wenn ich sie wechsle, ghoste ich sie zwar schon, ich verabschiede mich da nicht, aber ich weiß es in dem Moment noch nicht. Also ich denke dann wirklich, wir sehen uns vielleicht wieder und dann treffe ich vielleicht jemand Neuen, der sagt in dem Fachgebiet oder ich kenne oder eine Freundin erzählt mir, ich habe da einen super whatever Radiologen oder Orthopäden und dann wechselt man halt. Aber ich wechsle eigentlich nicht in oder ich entscheide mich nicht zu wechseln, während ich noch in der Praxis bin. Aber du bist da offenbar konsequenter als ich und disziplinierter. Bewundernswert.
Also auch nicht bei allen. Auch nicht, also je enger das Emotionale, die emotionale Bindung ist, desto schwerer fällt es mir aufzuwechseln. Was ist denn für dich so ein typischer Arzt, Laura? Wenn du an einen typischen Arzt denkst, wie sieht der aus, wie verhält er sich?
Nee, ich finde, das hat sich verändert. Also es gibt sehr zugängliche, zutrauliche Ärzte und wie gesagt, ich versuche die immer zu knacken mit meinem hihi mädchenhaften, tollpatschigen Charme und mache dann irgendeinen Witz und lache über mich selber. Und oft kriegt man sie auch damit, weil man ist dann irgendwie außergewöhnlich oder man ist, Sie meinte auch vorhin zu mir, oh, sie sind ja auch so vergnügt und so. Also ich glaube, was Schönes ist, weil man da eben nicht nur sitzt und jammert. Und der typische Arzt ist schon aber eher tough. Das muss er ja auch sein, qua Definition. Also der muss ja eine gewisse Härte haben. Wenn er sich jeden Patienten zu Herzen nimmt, dann wird er ja seines Lebens nicht mehr froh. Oder wie würdest du sagen, wie Ärzte typischerweise sind?
Also ich stelle mir den richtigen Arzt manchmal, also lange Zeit habe ich mir den so professoral vorgestellt. Er kann mir einfach alles erklären, hat ein enormes Fachwissen, spricht auch immer wieder in Fachbegriffen, was ich dann eben auch sexy finde. Und vergisst ab und zu vielleicht auch mal, dass ich gar kein Mediziner bin. Das so stelle ich mir Ärzte vor. Und in der netteren Version hat es dann noch ein bisschen den Charme von dem alten Landarzt aus der Serie, dass der halt immer mit so einem Arztkoffer unterwegs ist und quasi am Ende dann doch die erste Hilfe auf dem Marktplatz leistet, wenn die Frau des Bürgermeisters mit ihrem Obstkorb hingefallen ist. So.
Aber weil du so gerade sagst, sexy, hattest du mal einen Crush auf einen deiner Ärzte?
Ja. Ja. Nächstes Thema.
Ich auch.
Wer hat das nicht? Hattest du das auch, oder?
Ich auch. Und da war ich jung und habe mich dann immer, das war irgendwie voll süß, weil als er dann auch sowas fragte wie, haben Sie regelmäßigen Stuhlgang? Und ich dachte so, das sag ich Ihnen nicht. Weißt du, so, ich war dann so, wieso fragt er mich? Weißt du, ich habe dann so vercheckt, dass ich im Behandlungszimmer sitze und war so, this is a date. Ich bin hier gerade auf dem Rendezvous und wieso fragt er mich jetzt nach meiner Verdauung? Ja, ist eine Unverschämtheit, ist viel zu intim und so. Also ich hatte einmal einen Crush auf meinen Arzt. Aber ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt, dass ich den dann auch in der realen Welt wieder getroffen habe und ohne Kittel war der leider nicht mehr so sexy. Ich glaube, das hatte viel mit diesem Macht, mit diesem in seiner Rolle, wie du sagst, die haben sowas Professorales, sowas Allwissendes, Allmächtiges, die entscheiden, die fühlen sich ja auch manchmal wie Götter, die entscheiden über Leben und Tod und gerade in Krankenhäusern oder so, die haben manchmal auch was Schroffes, finde ich, weil sie eben es sein, also weil sie so, wie du sagst, in Fachbegriffen reden und dann hat man das Gefühl, schnell, 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 der Nächste und die wollen dich halt so abfrühstücken. Das mag ich auch nicht, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich bin so eine Nummer für die.
Wie viele Diabetologen hattest du denn schon in deinem Leben?
Ich hatte gar nicht so viele. Ich habe das oft beim Hausarzt gemacht, weil ich einfach auch da wieder, das ist auch ADHS vielleicht oder weiß ich nicht, das hat mich dann so gestresst und diese Termine, und dachte ich, jetzt bin ich eh beim Hausarzt, ich brauche einfach nur Rezepte für Insulin und zack, und einmal eben Blut HbA1c, tschüss. Ja. Ich habe nicht so oft, ich bin nicht so ein Wechsler, ich bin da nicht so umtriebig bei Ärzten, glaube ich, wie du.
Ja, ich hatte 3 bisher. Also,
ach so, das wäre wenig.
Das ist auch noch nicht so viel, oder? Jetzt meinen jetzigen Diabetologen habe ich jetzt auch seit vielen, vielen Jahren. Und da fahre ich auch immer wieder hin, auch wenn ich in anderen Städten dann mal für Projekte bin. Dann fahre ich trotzdem wieder zurück nach Hamburg zu meiner Diabetologin. Und schöne Grüße, wahrscheinlich hört sie auch diese Folge. Und fühle mich da auch nach wie vor relativ wohl. Wobei sie allerdings auch so eine ist. Sie hat auch so was Professorales. Sie erklärt wahnsinnig viel. Also sie redet dann und versucht ganz, also unfassbar viel zu erklären, manchmal viel zu viel, was ich gar nicht mehr brauche. Und ist mir aber am Ende lieber als so die Ungeduldigen, die dann sagen, ja, wir haben noch 3 Minuten und dann ständig unterbrechen und dann nur die Hälfte meiner Fragen beantwortet. Und immer ständig unter Zeitdruck. Mein Hautarzt ist nämlich so. Ich komme manchmal mit der Liste an, mit Fragen und sage, oh, guck mal, da habe ich noch Mutter mal, da ist auch noch was. Und der kommt rein und nach 3 Minuten ist er raus. Und ich bin dann so da, wie so Salzsäure gefroren. War das gerade wirklich? Ich hab doch noch, und muss ich jetzt wieder ein Jahr warten, bis wir uns wieder sehen? Nein,
stopp, halt. Nein, stopp. Das ist echt so gemein, das kenne ich auch. Man denkt so, ich habe noch 1000 Fragen und er hört nicht auf, über ein Thema zu reden. Und du denkst so, ja, ich wollte nur kurz wissen. Und man hat noch so 5 und dann natürlich auch wieder so vercheckt, vergesse ich 3 Fragen zu stellen und gehe dann raus und denk so, nein, du bist doch eigentlich wegen der Frage zu dem Termin gegangen und genau die hast du nicht gestellt oder die Zeit war abgelaufen. Mhm. Ich hatte auch mal einen Hautarzt, der mich extrem angebaggert hat. Den habe ich dann gewechselt.
Oh, aber ich meine, als Hautarzt kommt man, die kommen dir ja auch näher. Hat er dich dann nur angebaggert oder auch angefasst?
Der hat auch schon so gesagt, was ich für einen schönen Mund hätte und den würde er gern mal küssen und so.
Oh, da rückt doch gleich die MeToo-Polizei aus.
Nein, ich habe dann nichts, ich habe dann einfach gewechselt. Der wollte, aber der hat auch zu viel geredet. Also es gibt auch die Ärzte, die, vielleicht liegt es auch daran, an meiner Persönlichkeit oder an meiner sehr nahbaren Ausstrahlung, die hast du ja auch. Das ist ja auch eigentlich ein Kompliment, das meine ich jetzt gar nicht arrogant oder vermessen. Aber es gibt auch welche, die wollen mir dann ihre ganze Lebensgeschichte erzählen und haben auch so eine Mischung aus Angeber. Also die wollen halt zeigen, wie krass sie sind. Und die wollen auch unbedingt mit mir über ihre Privat, also der eine wollte dann immer mit mir über Gedichte reden. Ich glaube, weil der wusste, dass ich Bücher schreibe und dann wusste er, dass ich mal in Paris gelebt habe und hat immer Französisch mit mir gesprochen und so. Und ich dachte so, ich muss gerade wirklich wissen, was mit mir los ist. Und kennst du solche, die so ins Schwätze kommen, weißt du? Das ist so.
Ja, das kenne ich gut. Ich finde es aber immer noch sympathischer als so manche anderen Typen, die mich richtig auf die Palme bringen. Am schlimmsten finde ich so die moralischen, die dann mir quasi mein irgendwas vorwerfen, wenn ich dann quasi ehrlich sage, oh, ich habe dann das und das gemacht und daraus ist, deshalb habe ich jetzt Husten. Also keine Ahnung, früher, wenn ich dann gesagt, ich habe am Wochenende geraucht, deshalb habe ich jetzt Halsschmerzen, dann ist hier erstmal eine Standpauke anhören zu müssen, das will ich nicht. Ich möchte beim Arzt keine moralischen Belehrungen hören.
Nee, ich auch nicht.
Kennst du das?
Das so? Meinte ich ja zu meiner Diabetologin auch, dass ich da immer weinend raus bin, weil die war echt so, also wieso kriegen Sie das denn nicht in den Griff? Und ja, also selbst schuld, wenn Sie da, ach so, Sie lieben Schokolade, ja, also selbst, wenn du so denkst, okay, ja, sorry, ich bin auch nur ein Mensch, Entschuldigung, dass ich mich nicht nur von Rührei ernähre und Brot, also Entschuldigung, ja, ich war, und da war, gerade als ich jünger war, habe ich natürlich auch öfter Alkohol getrunken oder man geht feiern und man schläft wenig und so und dann dieses, ja, Sie wissen aber schon, dass das um uns, also dann dachte ich immer so, ja, was soll ich jetzt, also jetzt lebe ich eh viel bewusster, aber damals habe ich echt mich dann immer so scheiße gefühlt, weil die immer mit so einem erhobenen Zeigefinger und so Weltverbesserer, wo ich dachte, ja, okay, du bist halt auch 20 Jahre älter und irgendwie gesettelt oder du hast vielleicht auch nicht Typ 1 Diabetes, es sagt sich halt super leicht so, ja, kriegen Sie mal Ihren HbA1c in den Griff, also, dass Sie da hier, also, wieso ist denn der Wert da über 300 und so, wenn man echt denkt, ja, Sie haben es ja selber, also, ich finde, man darf nicht davon reden, wenn man selber gar nicht, ja klar, es ist ein Arzt, aber es hat mich oft verletzt und ich habe mich oft nicht verstanden und gesehen und gehört gefühlt.
Welche Standardsätze von Ärzten kannst du nicht mehr hören? Darf ich dir einen anbieten, der mich richtig nervt? Das kriegen wir wieder hin.
Das hat noch nie ein Mann zu mir gesagt.
Nein. Was kriegen wir wieder hin? Also, ein Scheiß kriegen wir wieder hin. Woher willst du denn wissen, ob wir das wieder hinkriegen? Aber nervt mich. Nervt mich wirklich, wenn ich sowas höre. Das will ich nicht. Das will ich nicht.
Ich finde es eher beunruhigend, wenn die so, wenn die selber so ein bisschen ratlos werden und so, ja, da weiß ich jetzt gerade auch nicht weiter. Also wenn du so denkst, oh mein Gott, komme ich jetzt in irgendeine Studie, bin
der
ich
Überforderte.
Weißt du, ja. bin ich so ein krasser Sonderfall? Also weißt du so, ja, da kann man jetzt erstmal nichts machen. Also das finde ich auch ganz bitter.
Ja, auch geil, wenn sie irgendwann schon sieht, dass sie jetzt quasi hinter einem Computer sich verstecken und irgendwas tippen, vielleicht sogar googeln, Dr. Google noch fragen, um eine zweite Meinung bitten, oder beim ChatGPT nachgucken, was denn der Herr Seiler da wieder gerade von sich gegeben hat und wie das medizinisch einzuordnen ist. Oder aber, wenn sie gar nicht mehr wissen, welche Medikamente sie mir beim letzten Mal verschrieben haben und dann gucken und, was war das, was nehmen sie nochmal? So, das sind alles so vertrauensweckende Maßnahmen,
finde ich auch,
auf die ich gerne
wie
verzichten
war das nochmal? Und ich so, ja, aber letztes Mal haben sie doch, ach so, ja. Und das stimmt, der vercheckte Arzt ist auch nicht so geil, der sich nichts merken kann. Nee, also ich genau hätte nicht gern einen Arzt, der so ist wie ich.
Ja.
Menschlich schon, aber fachlich nicht. Also der wirklich so, wie war, obwohl ich merke mir auch, wenn ein Detail für mich emotional verknüpft ist, merke ich mir alles. Ja, es ist halt nur, wenn es für mich irrelevant ist, merke ich mir, ist okay. Ich kann es mir reinprügeln 10-mal, ich kann es mir nicht merken. Mm. Irgendwelche Flüsse oder geografischen. Aber sobald es mit einer Emotion verknüpft ist, Songtexte der 90er Jahre, irgendwelche Gedichte, da weiß ich noch genau, oder irgendwas, was ein Typ mal vor 20 Jahren zu mir gesagt hat, der Satz hat sich eingebrannt wie sonst was.
Ja, und die ganzen Peinlichkeiten, die früher so passiert sind, alle abgespeichert, kann ich sofort wiedergeben. Das kann ich jetzt nicht über alles Positive sagen. Das ist
aber ich war jetzt ja gerade, ich habe doch von meiner Gynäkologin erzählt. Und wir haben ja auch, es soll ja auch um Jens Spahn gehen. Also ich war ja auch da und also wie gesagt, die hat meine Schwangerschaft mitbegleitet und Schwangerschaft mit Diabetes ist halt hochkomplex. Und für viele Menschen gibt es ja auch einen unerfüllten Kinderwunsch. Oder viele Menschen haben einen Kinderwunsch. Und Jens Spahn hat sich diesen Kinderwunsch jetzt gerade erfüllt, was ich total toll und schön finde. Gleichwohl habe ich auf Social Media natürlich wahrgenommen, dass manche Menschen darüber nicht so glücklich waren, nicht weil sie es ihm nicht gönnen, sondern weil sie sagen, Moment mal, der Typ war Gesundheitsminister, der hat nichts dafür getan, dass das in Deutschland irgendwie leichter ist. Es ist also
muss man kurz erklären, wie er es bekommen hat. Ne?
Ja.
Also er und sein Partner haben ein Kind bekommen, beziehungsweise sein Freund, der Partner, ist der eigentliche Vater mit Hilfe einer Leihmutter. Und zwar in den USA. Wie funktioniert Leihmutterschaft? Man pflanzt die Eizelle, die befruchtete Eizelle in eine, hilf mir bitte Laura, in eine andere, die Gebärmutter einer anderen Frau ein, die dann quasi nur das Kind austrägt, aber es ist gar nicht ihr eigenes.
Genau, also es gibt, glaube ich, es ist nur erlaubt, in jedem Land gibt es ja andere Vorschriften und Vorgaben und Restriktionen, aber häufig ist es so, es gibt eine Eizellenspende, dann gibt es eine austragende Person und einen Samengeber. Und so funktioniert Leihmutterschaft. Du kannst, also quasi, ich könnte meine Eizelle geben und die in eine andere Frau einsetzen und du könntest deinen Sperma geben. Und dann hätten wir eine Leihmutterschaft. Das ist aber in Deutschland.
Oh ja, das ist Mann. Komm, wir können ein Kind machen.
Ja, wir könnten ein Kind machen.
Oh, wie toll. Und das ist in Deutschland verboten?
Ja.
In anderen Ländern ist es erlaubt. In der Ukraine ist es erlaubt, auch quasi, da werden auch Geschäfte damit gemacht, da gibt es Agenturen, da kann man, da kann man auch als Ausländer dort ein Kind auf diese Art und Weise zeugen und dann eines Tages dann auch abholen, mit nach Hause nehmen. In England ist es erlaubt für den nicht kommerziellen Bereich, also man quasi, dieser Klassiker, wenn die Schwester das Kind austrägt, ihrer Schwester, die das nicht mehr kann und ohne dass da ein Cent fließt, ist es erlaubt in vielen Ländern, auch unter anderem in England, in Großbritannien, in Griechenland genauso. In Deutschland ist es verboten, in den USA ist es erlaubt, in Mexiko ist es erlaubt, in vielen anderen Ländern ist es auch erlaubt. Vor allem für homosexuelle Paare ist das interessant, aber auch für Paare, heterosexuelle Paare, bei denen das mit dem Kinderwunsch so nicht klappt.
Genau.
Und man trotzdem möchte, dass dann das eigene Erbgut weitergegeben wird.
Oder wo der eigene Körper, oder wenn der eigene Körper, also ich war ja einmal schwanger mit Zwillingen und die Schwangerschaft war eben komplex und die Geburt war auch schwer und ich hatte eben, also ich habe Frühchen bekommen und so und ich habe dann drüber nachgedacht, wenn ich noch ein drittes Kind wollen würde, dann würde ich das mit einer Leihmutterschaft in den USA machen und ich habe da auch mit einer Agentur telefoniert und habe dann aufgrund dieser krassen Hindernisse, die es eben hier in Deutschland gibt und habe gedacht, oh Gott, dann muss man da immer hinfliegen, ist das ein anderer Kontinent. Dann kam Corona, dann kam die Pandemie, dann durfte man eh nicht reisen und das war irgendwie, also ich will nicht sagen, ich habe es nur deshalb nicht gemacht, aber die, was mich letztendlich, was das größte Hindernis war, ist schon, dass es in Deutschland nicht möglich war. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das nicht schade? Kann man die Gesetze nicht so ändern, dass es eben für homosexuelle Paare, für Menschen, wo die Frau beispielsweise einfach nicht die körperliche Konstitution hat oder eben für bestimmte Fälle, vielleicht auch Frauen, die Single sind und sagen, ich wünsche mir ein Kind, gut, da kann man eine Samenspende machen. Also für Menschen, die einfach nicht diesen traditionellen Weg gehen können, warum geht das in Deutschland nicht? Und ist es zu Recht so, dass sich die Menschen jetzt darüber aufregen und sagen, naja, Jens Spahn, der kann sich das halt leisten? Der hat selber aber nichts dafür getan, dass die Vorschriften hier erleichtert werden.
CDU ist ja dagegen, die lehnt das ab. Und Jens Spahn hat es ja auch lange Zeit abgelehnt, zumindest genau. In Interviews, in öffentlichen Aussagen. Das wird ihm jetzt, wie ich finde, zu Recht zum Vorwurf gemacht. Ich finde, das ist doppelzüngig, so zu agieren, was anderes zu tun, als er selbst in Wahlkämpfen, auf Parteitagen in der Vergangenheit und auch in Interviews gesagt hat. Das finde ich nicht gut. Aber du sprichst ja die richtige Frage an. Ist überhaupt dieses Verbot noch zeitgemäß? Viele Menschen mit Typ 1 oder auch Typ 2 Diabetes können keine Kinder bekommen. Wie viele genau, das konnte ich nicht recherchieren. Da gibt es keine Studien. Aber das Phänomen ist auch unter uns Menschen mit Typ 1 oder auch Typ 2 Diabetes verbreitet. Wenn man also keine Kinder bekommen kann, warum macht es einem der Staat so schwer, dann doch sich den Kinderwunsch zu erfüllen? Das kapiere ich in Deutschland nicht, in einem so konservativen Land, wo wir so viel Wert auf Familie legen, wo es das Ehegattensplitting gibt und andere Privilegien, genau nur für Familien mit Kindern. Warum sorgen wir nicht dafür, dass es leichter ist, ein Kind zu bekommen?
Total. Dafür plädieren
wir.
Ich kapiere
es aber nicht.
Und jetzt kommt Werbung.
Laura, was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu Dextro Energy?
Ich führe schon seit 30 Jahren, seit ich Diabetes habe, eine sehr enge Beziehung zu dem Traubenzucker von Dextro Energy und auch den anderen Produkten, weil sie mich sehr oft aus Unterzuckerung gerettet haben. Wie ist es denn bei dir? Das ist doch für Unterzuckern das Praktischste. Die sind klein, die sind handlich, die kannst du genau dosieren. Du weißt, wie viel du nehmen musst. Du bist zittrig, du kannst sie immer in der Handtasche haben, oder? Also ich finde es super.
Passt auch in die Hosentasche. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich auch gerne mit auf meine Reisen ins Ausland. Ist wirklich ein super Helfer, dann wenn es brennt.
Ich finde auch gerade beim Sport ist es praktisch. Also ich nehme die mit, wenn ich joggen gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich Skifahren gehe. Sobald du merkst, ich werde zittrig, oh Gott, ich unterzuckere, zack, Dextro Energy und dir geht sofort wieder gut.
Manche sind ja dann auch mal der Traubenzuckerwürfel so ein bisschen überdrüssig. Deshalb gibt es von Dextro Energy auch Auswahl. Es gibt die Energy Gums, es gibt auch die Dextrose Drinks. Das sind so kleine Päckchen mit 50 Milliliter Inhalt.
Die finde ich super zum Beispiel. Die habe ich immer beim Skifahren dabei. Das sind so kleine, so kleine Paketchen. Das machst du einmal, da drückst du nur drauf, quetscht das in den Mund, das schmeckt gut. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu schlucken und dabei zu haben.
Das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein besonderes Angebot. Unter dextro-energy.com könnt ihr einen Rabattcode einlösen und 15% sparen im Onlineshop von Dextro Energy. Einfach mit dem Rabattcode CANDYDIARIES15. Geschrieben wird das CANDYDIARIES15, alles zusammen und das im Onlineshop.
Und zack, habt ihr die nötige Energie und alles für die Unterzuckerung.
Den Link zum Onlineshop findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ende Werbung.
Also vor allem, es gibt ja auch noch diese Vorstufe, also wenn du jetzt mal von Leihmutterschaft absiehst, auch wie kannst du das unterstützen? Also kannst du, du musst hier ja auch relativ restriktive Voraussetzungen erfüllen dafür, um überhaupt bei einem Kinderwunsch, also beispielsweise in vitro, also IVF oder sowas zu machen, Wo unterstützen dich die Krankenkassen? Du musst, glaube ich, verheiratet sein und so. Also was, warum ist das so, wie du sagst? Also wir wünschen uns doch Kinder. Wir haben sowieso in Deutschland eher ein demografisches Problem. Und eigentlich müsste der Staat doch Juhu rufen, wenn Menschen sagen, ich wünsche mir nichts sehnlicher als ein Kind. Also warum wird das in Deutschland so restriktiv gehandhabt und warum können dann einzelne Personen sich das trotzdem das Recht rausnehmen? Klar, jetzt kann man sagen, kann doch jeder in die USA fliegen oder in die Ukraine. Also
das ist teuer, ne? Es kostet Geld. 150.000 Euro, 80.000 Euro.
Genau, das ist nicht sehr billig, teuer. Und es ist aber auch der Aufwand. Also selbst wenn du das Finanzielle aufbringen wollen würdest oder könntest, ist es eben doch auch, ich habe mich damit ja emotional kurz beschäftigt in meinem Leben für das dritte Kind, als ich darüber nachdachte. Ja. Und das ist schon auch ein emotionaler Hintergrund, dass du denkst, das wird dann, also wie oft kann ich dann die Mutter besuchen? Wie kann ich für die da, also die Austragende, ich bin ja dann die Mutter, also gesetzlich ist man ja dann die Mutter, weil es ja meine Eizelle gewesen wäre. Aber die Gebärende, ich glaube, man muss das Kind dann auch, nee, es ist nämlich so, der Vater ist der Vater, irgendwie muss man das Kind dann auch noch adoptieren, weil die gebärende Person ist, glaube ich, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall komplex und es ist auch emotional komplex. Also du kennst diese Frau nicht, du hast natürlich eine Bindung, du willst sie auch kennenlernen. Willst du dann nicht lieber, dass die irgendwie in Bielefeld ist oder Göttingen und du die besuchen kannst, als dass du jetzt eben sagst, okay, ich muss nach L.A. fliegen oder nach Chicago?
Absolut. Das ist ja auch, du musst dann ja auch dann quasi in der deutschen Botschaft dann in Mexiko, davon habe ich auch Fälle gehört von schwulen Paaren, die dann in Mexiko festsaßen, weil dann irgendein homophober Armleuchter in der Botschaft sagt, nö, ich glaube das nicht. Dann weisen wir erstmal nach, dass du der Vater bist und nicht der Ex-Mann von der austragenden Mutter. Gab es alles schon, wird gar nicht so groß berichtet in den Medien. Habe ich aber schon x-mal gehört, das sind einfach keine schönen Situationen, in denen man sich da wiederfindet. Und es geht ja hier wirklich um Kinderwunsch, das ist ein ganz existenzieller, großer Wunsch. Warum machen wir es so schwer? Du hast vollkommen recht, warum kann die Leihmutter nicht in Bielefeld sitzen? Warum zwingen wir quasi dann die,
weißt
die,
du, und ich kann die kennenlernen,
Menschen mit Kinderwunsch ins Ausland?
Ja, und ehrlich gesagt sind wir schon davon betroffener, weil eine Schwangerschaft mit Diabetes ist eben komplizierter, weil du schwankende Zuckerwerte hast. Und gerade wenn du eine Leihmutter hättest, die keinen Diabetes hast, ist es für dein eigenes Wohl. Also mir wurde in der Schwangerschaft immer gesagt, das Risiko zu erblinden ist viel höher. Also für die Mutter, für mich dann in dem Fall. Aber auch das Risiko der Kinder ist natürlich erhöht, nicht nur genetisch, also nicht wegen, dass sie Diabetes dann kriegen, weil die Eizelle bleibt ja von mir, sondern während der Schwangerschaft kompensieren ja die Kinder, die produzieren Insulin, weil sie der Mutter helfen wollen, was ja eigentlich total rührend ist. Und du kannst nie, egal wie toll du bist, und jetzt werden Leute sagen, oh, ich muss ja nur diszipliniert sein und dann kannst du auch als Mensch mit Diabetes, du wirst nie so stabile Werte haben wie ein Mensch ohne Diabetes. Das heißt, natürlich ist es ein Riesenargument zu sagen, warum nicht das Ei in eine gesunde Frau einsetzen, wo einfach die Schwangerschaft und das Kind viel behüteter oder heiler, also es ist einfach unkomplizierter. Warum? Warum wird uns das, also das ist doch echt ungerecht.
Ja, es gibt natürlich viele Gegenargumente. Alice Schwarzer hat ja die Tage auch gesagt, das sei Menschenhandel und nur benachteiligte Frauen, die abhängig sind quasi von diesem Geschäft mit der Leihmutterschaft.
Social Media ist da gespalten. Liebe Candy, sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Ist es irgendwie dreist zu sagen, für mich gelten andere Regeln oder soll jeder machen, wie er will? Wie gesagt, ich gönn's jedem, ich wünsche es jedem. Ich sage auch nicht, er hätte das nicht machen sollen, im Gegenteil. Aber er hatte nun wirklich alle Möglichkeiten, das auch für andere Menschen zu erleichtern und hat es leider versäumt.
Schickt uns gerne eure Meinung dazu, wird uns sehr interessieren. Ihr könnt auch ganz anderer Meinung sein als wir.
Das dürft ihr.
Gegen die. Ihr dürft auch jetzt auch mal eine andere Meinung haben. Völlig okay. Aber ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ich glaube nämlich, dieser unerwünschte Kinderwunsch ist viel verbreiteter, als wir so glauben. Ich habe auch ganz viele Menschen, die ich so kenne, die Kinder haben, haben sich geholfen, haben sich helfen lassen, und reden aber nicht drüber, weil es echt so tabuisiert ist in unserer Gesellschaft, weil es immer irgendwie mit einem Makel verbunden ist. Habt ihr das nicht selbst hinbekommen, nach dem Motto? Und das finde ich einfach blöd.
Ja, ich glaube, weil Fruchtbarkeit, also gerade auch als Frau, find, obwohl als Mann auch wahrscheinlich mit dein Sperma bringt's nicht und meine Schwimmer sind die geilsten und so. Und als Frau auch, das ist so, wie du bist nicht weiblich und haha, bist du irgendwie keine echte Frau, wenn du nicht fruchtbar bist und so. Aber ich finde, das Thema wurde Gott sei Dank auch durch Social Media enttabuisiert. Ich habe das auch teilweise schon erzählt. dass ich Clomifen genommen habe. Also ich brauchte Gott sei Dank kein IVF, nicht weil ich das mit mehr Scham verbinde, sondern einfach, das ist noch aufwendiger, noch toller. Ich habe aber Freundinnen, die haben mehrere Zyklen gemacht. Auch das ist ein Riesenaufwand, ein Riesenkostenfaktor. Das ist emotional sehr, sehr aufwühlend, sich künstlich befruchten zu lassen, diese Hormone zu spritzen. Ich finde schon, darüber wird offener geredet, gewiss als noch vor 10, 15 Jahren. Aber ja, ich glaube, wenn es dann geklappt hat, ist es auch leichter, das zuzugeben. Ich habe dieses wunderbare Clomifen genommen. Das ist eine Tablette. Damit,
was ist das?
Damit wachsen die Eierchen. Ich hatte zu viele Eier und keins ist aber rangereift. Die waren einfach zu klein und unreif. Was eigentlich süß ist, weil das meiner Persönlichkeit so entspricht. Ja. Weil einfach so 20 Leute, die wollten alle springen und keins hat das andere durchgelassen. Und deswegen, das ist einfach eine Tablette, die nimmst du in einem bestimmten Zeitraum deines Zyklus über 5 Tage und dann wachsen die Eier besser und dadurch habe ich Zwillinge bekommen. Das ist das größte Geschenk meines Lebens und deswegen war ich auch so emotional bei der Frauenärztin, weil die hat mir damals gesagt, nehmen Sie doch Clomifen. Und sonst hätte ich diese 2 Kinder nicht. Und das ist halt ein riesen Ding für mein Leben, logischerweise. Und deswegen stand ich da eben in der Praxis und habe angefangen zu weinen und dachte so, und die Hebamme war auch so süß und ich habe die dann alle umarmt und dass die dieses Foto noch hatten und diese Postkarte von uns mit den Kinderfotos, habe ich so gedacht, ey, ich habe hier echt eine Beziehung zu dieser Praxis. Und da schließt sich wieder der Kreis zu den Ärzten. Weil es kann auch als Arzt oder Ärztin, finde ich, ein riesen Privileg sein, in so einem tollen, wichtigen Job zu arbeiten und zu sagen, mein Patient liebt mich wirklich oder der braucht mich wirklich. Also der Arzt, es ist ja nicht nur so, dass wir davon profitieren, wenn der Arzt uns gut behandelt, sondern es sollte ja im besten Fall eine Beziehung sein, die für beide Seiten auch irgendwie bereichernd ist. Klar, ich brauche Hilfe, ich möchte eine Dienstleistung, aber vielleicht fühlt sich das für denjenigen oder diejenige auch ganz toll an, mir geholfen zu haben. Und wenn man dann einfach mal Danke sagt und sagt, oh, ich bin so froh, sie haben mir hier echt eine tolle Sache vorgestellt. Oder man rennt zu 5 Ärzten und keiner weiß, was es ist. Und man kriegt dann endlich die Diagnose und jemand findet was raus. Da ist man ja auf ewig dankbar. Ja, also das sollte ja nicht nur das ist eben keine rein geschäftliche Beziehung. Es sollte mehr sein.
Und, liebe Männer da draußen, lasst auch mal eure Testosteronwerte testen. Das habe ich auch kürzlich machen lassen. Musste meinen Arzt auch kurz davon überzeugen, dass es notwendig ist. Aber dann sagte er, da hat es übrigens funktioniert, da habe ich gesagt, ich würde es sogar selbst bezahlen. Da meinte er, nee, da machen wir es schon so. Ich glaube, das ist ja, Sie haben ja, es gibt ja offenbar da einen Grund für, Anlass für. Lass es checken. Es ist, klingt erstmal so wie, bin ich kein richtiger Mann oder was? Aber der Testosteronwert sinkt ab dem 30. Lebensjahr bei fast allen Männern. Und es gibt da 4 verschiedene Werte. Schreibt mir gerne nochmal eine Nachricht, wenn ihr wissen wollt, welche das sind. Muss ich nachliefern. Und da kann man sich nämlich nur mal ganz genau das angucken. Und das geht nämlich dann auch einher mit quasi Fruchtbarkeit und auch das Herz, wie stabil das ist. Das ist wie eine Spirale, die man da reingeraten kann, wenn man das nicht regelmäßig checken lässt. Und es kostet auch nur ein paar Euro, wenn man das mal untersuchen lässt. Um das Thema mit dem Kinderwunsch noch kurz abzubinden. Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, quasi mit einem anderen, quasi sich so zu verabreden, mit Frauen in Deutschland und quasi zu sagen, hey, lass uns einfach ein Kind bekommen, als homosexueller Mann, wie ich es bin, zu sagen, ja, lass uns doch zusammen setzen und wir gucken jetzt einfach ein Kind. Quasi wie als Kollaboration, so sagen wir es heute. Aber ich muss dir sagen, dieses Modell, davor habe ich richtig Schiss, weil da muss ich ja die Hose runterlassen und muss dann sagen, hallo, ja, ich habe ADHS, ich habe Typ 1 Diabetes, damit sind diese und jene Dinge, Risiken verbunden, dann fühle ich mich ja so wie in der Fleischbeschau, weißt du, wie auf dem Pferdemarkt und dann falle ich doch immer durch aus Mensch mit einer chronischen Erkrankung. Da wäre für mich tatsächlich die Sache mit der Leihmutterschaft viel, viel attraktiver, weil ich da denke, da werde ich doch nicht so, weißt du, so bewertet aufgrund meiner medizinischen Eigenschaften.
Weiß ich nicht. Ich sehe das, ja, wir haben es ja auch neulich mal besprochen, als wir hier über Schwangerschaft redeten, in einer anderen Folge und wir auch gesagt haben, ist das dann Makel? Wer will einen denn überhaupt? Man hat Diabetes, ne?
Ja.
Auch bei der Partnersuche, beim Dating hatten wir, glaube ich, das Thema. Ist man halt unattraktiver, weil der Typ denkt dann, okay, will ich mit der Frau ein Kind? Nein, danke, die hat Diabetes. Habe ich aber in meinen Beziehungen nie erlebt, ist Gott sei Dank nie ein Thema gewesen. Und ich fände es eigentlich schöner, mit einem befreundeten Paar was weiß ich, in einem Schulenpaar und dann zu sagen, wir kennen uns, wir mögen uns, wie schön. Ich glaube, es ist eher dann rechtlich oder gesetzlich, weißt du, man kann sich viel versprechen. Es ist letztendlich wie mit einer Ehe oder einem Ehevertrag, dass Leute sagen, ich brauche keinen Ehevertrag, wir lieben uns so. Ja, solange alles gut läuft, knallt's auch nicht. Aber wenn du dann das Problem hast, dass dann doch jemand sagt, nee, also ich finde, das muss rechtlich einfach ganz, ganz toll abgesichert sein. Auch natürlich für das Kind. Und ansonsten finde ich das schöner, weil diese Leihmutterschaft, wie gesagt, wenn das in Deutschland ginge, wäre das super. Aber der Aufwand und dieses ganze Hin- und Herreisen müssen und die besuchen und die kennenlernen und die auswählen und vielleicht sagt die ja auch, also weiß ich nicht, ob sie dann sagt, ich trage es nicht aus, aber dann bezahlst du die irgendwie dafür, dann das fühlt sich auch so an, als würdest du einen Körper kaufen. Also
ich verstehe, was du sagst, weil ich denke, für mich ist das irgendwie sogar, das ist ein besseres Gefühl, weil dann werde ich nicht aufgrund meiner körperlichen Defizite bewertet, womöglich ein Fall durch den Rost. Würdest du denn, jetzt mal angenommen, du wärst, hättest keinen Typ 1 Diabetes und du würdest, hättest einen Kinderwunsch und hättest aber keinen Mann, der diesen Kinderwunsch erfüllen kann. Mhm. Wir würden uns treffen und da würden noch drei andere Männer, du würdest danach noch drei andere Männer treffen, die keine chronische Erkrankung hätten. Mhm. Und du fändest mich vielleicht sympathisch, überraschenderweise, aber du wirst dann sagen, du hast Typ 1 Diabetes seit 30 Jahren, würde ich dann in Frage kommen als Erzeuger deines Kindes? Oder würdest du dann dich dann nicht doch dann für den Bankberater nebenan entscheiden, der sagt, hallo, guck mal hier, mein Haus, mein Pferd, und hier meine medizinische Gesundheitsakte, da steht gar nichts drin, wenn ich nicht zum Arzt gehe.
Vielleicht, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, natürlich guckt man sich ein Gesamtpaket an, aber da wäre Diabetes für mich überhaupt kein Ausschlusskriterium. Aber das sage ich jetzt auch, weil ich selber vielleicht Diabetes habe und es mir nicht vorstellen kann. Und für jemand anderen, der die Krankheit nicht kennt, klingt das vielleicht viel, viel aufwendiger oder horrender. Also weißt du, der denkt so, oh Gott, Diabetes, was bedeutet denn das und so? Und wir sehen ja, dass wir ein ganz normales, sehr glückliches Leben führen. ADHS würde mich null abschrecken, weil ich finde das eigentlich sympathisch. Inzwischen hat es angeblich ja eh jeder zwei. Also ich finde auch, dass das fast gerade so ein Trend. Also wenn du nicht ADHS, das ist fast uncool. Es erklärt vieles. Ich finde solche Leute sympathisch. Mich nervt meine eigene Verchecktheit und dass ich natürlich hier mit meinen Haaren in meinem Kopfhörer hängen bleibe während des Podcasts und der Strom ausgeht. Ja.
Das Bild habe ich. Ich habe einen Screenshot gemacht. Wir können es dann teilen auf dem Candy Diaries Instagram-Kanal. Genau.
Aber ich glaube, Diabetes würde mich nicht abschrecken. Aber natürlich guckst du, was passt und was das Beste für dein Offspring sozusagen, also was ist das Beste für dein Kind, aber ich würde dich eher ablehnen charakterlich. Das sollte ein Gag sein.
Okay, das gekauft, das wäre, also wenn ich wegen meines
Charakters ablehne. Hab ich das gut vorbereitet?
Das akzeptiere ich sofort. Aber bitte nicht wegen meiner medizinisch-gesundheitlichen Einschränkung.
Nein.
Bitte nicht deshalb. Das geht mir wirklich nahe. Aber mein Charakter ist ja wirklich für den Finn. Also von daher weiß ich. Was ist denn für dich beim Arzt schlimmer eigentlich? So, wenn du beim Arzt sitzt und der Arzt duzt dich ungefragt oder wenn er dich siezt? Nach 30 Jahren noch.
Ich finde beides überhaupt nicht schlimm. Wenn jemand mich siezen will, soll er mich siezen. Aber ich finde es auch cool. Wobei, eine gewisse Distanz ist, glaube ich, gut. Ich bin mit einigen meiner Ärzte oder ich bin mit einigen meiner Freunde sind zu meinen Ärzten geworden. Und das finde ich gar nicht so gut, weil da ist so eine Hemmschwelle auch weg. Und das ist auch so, das ist mir fast zu intim. Also wir haben eine sehr enge Freundin im Freundeskreis, die ist Hautärztin und alle Männer aus unserem Freundeskreis gehen natürlich nicht zu ihr, zu dieser Hautkrebsvorsorge, weil sie sagen, also die muss mir jetzt nicht in die Poritze gucken und an den Penis also weißt du, ich finde, es gibt sogar einen Grad, wo es fast besser ist, wenn man eine gewisse Distanz hat. Mhm. Verstehst du das?
Ja, kannst du ja nachvollziehen. Ich finde es auch besser, wenn schlechte Nachrichten ganz ehrlich überbracht werden und nicht beschwichtigend.
Mhm.
Sondern einfach sagen, ja, ist jetzt so, hier Finger ab, zapp, zapp, ab, kann man nicht mehr dran machen, auf Wiedersehen. Ich mag das, wenn sie ehrlich sind. Oder möchtest du gerne angeschwindelt werden, so ein bisschen beschwichtigt werden beim Doc?
Ich mag es auch, wenn sie ehrlich sind, aber ich möchte, dass sie lösungsorientiert ehrlich sind und nicht so, ja, Ja, also Frau Karasek, da können wir jetzt echt nichts machen. So, weißt du, ich möchte, dass sie einen Ehrgeiz entwickeln, dass ich ein Forschungsprojekt werde, dass sie sagen, ja, das hat zwar bei noch niemandem geklappt, aber bei Ihnen versuchen wir jetzt mal, weißt du, wo du so denkst, okay, cool. Ich will einfach, dass sie können mir nicht sagen, da können wir nichts machen oder so. Also ich möchte jemand, der richtig ehrgeizig ist, meinetwegen auch verbissen, aber der soll mich nicht so, ja, whatever, jetzt kommt die nächste, egal, die Frau stirbt halt, egal. Und deswegen, es ist schwer, gute Ärzte zu finden. Man sollte seinen Arzt, seine Ärztin auch gut behandeln, finde ich. Aber wenn man unzufrieden ist, sollte man es wie Stefan machen und einfach ghosten und gehen und nicht. Ja, es ist doch besser. Es ist doch Quatsch, daran zu hängen.
Aber muss man Schluss machen mit dem Arzt? Also jetzt reicht mir mal, hätte ich den Ärzten nochmal, also dem Diabetologen in Hamburg, der irgendwie total trollig war, mein Ärzter, aber der völlig überfordert war und eigentlich nur noch, der wusste, glaube ich, noch nicht mal, was ein Insulinpen ist. Der war noch in einem völlig anderen Jahrhundert verhaftet. Und da habe ich mich gefragt, soll ich dem irgendwann Bescheid sagen, Herr Dr. Müll aus der X-Straße beim Rathaus, ich bin gegangen, ich bin weg. Ich sage Ihnen noch gar nicht warum, aber Sie müssen für mich jetzt nicht mehr eine Karteikarte bereithalten.
Vielleicht ist es in so einem Fall sogar fair, du hättest es gemacht, wobei ich teilweise finde ich es auch affig und denke mir, es ist auch Hybris zu denken, man ist jetzt so wahnsinnig wichtig für diesen Arzt. Weißt du, der kriegt neu oder so. In deinem Fall ist es aber hilfreich, weil ich will auch, wenn ich eine Ablehnung erfahre in meinem Job, bei irgendeinem Casting oder einer Show, ist es, glaube ich, schon einmal cool, wenn man eine Erklärung bekommt, weil dann weiß man, woran es gelegen hat. Und wenn du dem gesagt hättest, hören Sie mal, Sie sind menschlich wunderbar, aber sie sollten vielleicht echt mal eine Schulung besuchen oder irgendwie das Wissen auffrischen, weil es gibt inzwischen Pumpen und Insulinpens. Vielleicht hätte dem das geholfen. Vielleicht hätte der sich weitergebildet.
Okay, noch kurze Ehrlichkeitsfragen zum Schluss dieser Ärzterunde an dich und wir auch an mich. Bei welchem Arzt hast du am meisten geschummelt?
Beim Diabetologen.
Ich auch.
Wie viel trinken
und beim Hausarzt, aber auch.
Ich verstehe das überhaupt nicht, wieso ich da 300 hatte. Ich weiß auch nicht, also keine Ahnung. Und man denkt so, okay, vielleicht habe ich an dem Tag einfach ganz viel Lakritz und Gummibärchen. Also ich weiß auch nicht, ich gebe mir echt Mühe.
Hast du dich auch schon mal richtig, also hast du schon mal bessere Werte vorgetäuscht? Beim Arzt? Bei der Diabetologin? Diabetologen?
Ja, ich glaube früher schon, als das noch nicht so überwacht war. Ich habe auch nie das Diabetes-Tagebuch geführt und immer, da habe ich jedes Mal gelogen, weil ich wusste, ich mach's eh nicht. Ich habe es mir zwar auch irgendwie vorgenommen.
Huch, vergessen. Also ich weiß.
Nein, ich war wirklich so, nächstes Mal bringe ich das Tagebuch mit und ich schwöre und ich führe das dann auch. Und die waren immer so, sie müssen ihre Werte aufschreiben. Ja, ich mach das, aber ich wusste, es wird nicht passieren. Ich habe kein Diabetes-Tagebuch geführt. Nein. Jetzt ist das ja alles digitalisiert, das ist ja wunderbar.
Hast du dich auch schon mal geärgert darüber, dass du ehrlich was gesagt hast?
Ja. Du?
Ja. Und jetzt die Werbung.
Heute geht es um den Freestyle Libre. Er begleitet mich seit der ersten Generation. Ich liebe diesen Sensor. Er ist klein, er hält lang, inzwischen 15 Tage. Ich liebe ihn, weil er mit der App auf dem Handy kompatibel ist und ich sehe auf meinem Handy meine Blutzuckerwerte, er gibt Alarme ab.
Ich benutze ihn auch schon seit vielen, vielen Jahren. Man muss ja auch sagen, kontinuierliche Glucose-Monitoring-Technologien helfen wirklich, den Langzeitzuckerwert zu senken. Und damit wird dann auch der HbA1c-Wert besser und die Glucose-Einstellung kann insgesamt verbessert werden, wenn man einen solchen Sensor am Arm trägt.
Vor allen Dingen finde ich das so irrsinnig weit weg, dass ich mich früher noch immer gestochen habe und die Finger waren blutig und die Fingerkuppen taten weh und man hatte überall diese Dinger rumliegen, diesen Müll, diese Teststreifen. Und durch diesen Sensor erspart man sich all das und guckt einfach ganz diskret aufs Handy und hat seinen Wert. Ist wirklich vollkommen absurd, nicht so einen Sensor zu benutzen.
Er funktioniert bei mir, wenn ich mitnehme in die Sauna, wenn ich mitnehme zum Sport, zum Wandern, zum Schwimmen und dazu ist er auch diskret.
Er ist so klein, ich nehme ihn auch natürlich mit zum Schwimmen. Ich dusche jeden Tag mit ihm. Es ist eine sehr intime Beziehung. Er kennt und weiß alles von mir und er gibt mir noch Auskunft über meine Zuckerwerte. Also eine bessere Beziehung kann ich mir doch gar nicht wünschen.
Apropos klein, der Freestyle Libre 3 Plus ist tatsächlich, wie klein, was schätzt du?
Der ist ja wie so ein 2-Euro-Stück oder so.
Ja, wie zwei übereinander gestapelte 5-Cent-Münzen. Also sogar noch schlanker, noch schmaler.
Bei mir sieht man den nicht. Ich habe den immer an, auch abends auf Events und so in engen Kleidern, in Jeans. Also es hat noch nie gedrückt oder jemand hat mich drauf angesprochen.
Das Freestyle Libre System ist übrigens in über 60 Ländern am Start. Es wird eingesetzt von mehr als 6 Millionen Menschen.
Vor allem muss man ja auch sagen, dass die Handhabung so wahnsinnig einfach ist. Also ich bin nun wirklich keine Meisterin der Geschicklichkeit, aber auch wie easy man den anbringen kann, einfach mit diesem einen Klick drauf, nur vorher kurz desinfizieren. Also ich finde, das ist wirklich selbst für Menschen wie mich mit 2 linken Händen idiotensicher.
Der ganz neue Freestyle Libre 3 Plus hält übrigens ganze 15 Tage Tragedauer.
Man kann ihn bestellen auf www.freestylelibre.de. Und dann kommt man auch in das Vergnügen und wird so ein glücklicher und fröhlicher Mensch wie Stefan und ich.
Werbung Ende. Immer wieder. Also oftmals zu viel Information für die Ärzte ist manchmal nicht gut, weil dann sind die auf einem völligen Nebenast und sind verwirrt. Ich darf meine vielen Ärzte nicht zu sehr verwirren. Also vielleicht wird das durch diese digitale Gesundheitsakte jetzt geklärt, dass da einfach alles hinterlegt ist und die sowieso drauf zugreifen können. Aber manchmal ist es, glaube ich, nicht gut zu sagen, ja, ich war jetzt vorgestern beim Pneumologen, Lungenarzt, oder keine Ahnung, wo ich war, ich denke mir das gerade aus, und habe eigentlich noch hier ein offenes Bein, wenn der mich an ihrem Herz operieren soll oder so.
Mhm.
Oder?
Ja, also, manchmal untertreibt man auch, wenn man halt eine Leistung haben will oder irgendwas will und dann denkt man, ja, aber wenn ich dem jetzt sage, dass ich nächste Woche doch in die Sonne fahre und der sagt dann geht es aber nicht oder sie dürfen jetzt oder beispielsweise, wenn es irgendwie heißt, dann dürfen sie keinen Sport machen oder so, denke ich so, whatever, ich mache eh Sport, also sorry, aber ja. Also nein.
So nach Impfung und so, heute bitte keinen Sport machen oder nach Antibiotikum spritzen,
genau,
die ich ja manchmal bekommen habe in meinem Leben, dann wusste ich auch, dürfte ich ja keinen Sport machen, aber habe ich dann meistens danach sofort getrieben.
Also ich glaube, da ist man nicht aufrichtig.
Ja. Kann man auch gar nicht, finde ich. Das ist doch, also ich glaube, ich möchte auch nicht, dass dem Arzt dann schlecht geht. Die ganzen Fakten von mir. Was sind denn für dich so die wichtigsten Eigenschaften? Lassen wir vielleicht sammeln zum Schluss. Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein guter Arzt haben sollte? Um mal ein positives Signal rauszuschicken an die Ärzte und Ärztinnen.
Mir alles geben und beantworten, was ich will, mich heilen. Und Diabetes für immer verschwinden lassen. Für mich wäre ein guter Arzt, der sagt, Sie nehmen jetzt einmal diese Pille und dann haben Sie keinen Diabetes mehr.
Also ein Magier.
Ein Magier oder so ein Scharlatan. Essen Sie einfach ganz viel Zimt, dann geht das weg. Für mich wäre schon ein Arzt, der einfühlsam ist und gleichzeitig aber die nötige Mischung aus Nähe und Distanz hat. Eine sehr große Fachkompetenz, Professionalität, aber eben das nötige Einfühlungsvermögen, bei dem ich das Gefühl habe, ja, der sieht mich. Ich bin Laura Kase. Ich bin nicht für den irgendeinen Patientin A und der sich vielleicht auch 3 Minuten vorm Termin informiert. Also der nochmal wirklich in die Akte guckt und sagt, wer ist, ja, also dieses.
Würdest du dich aber falsch angesprochen, mit dem falschen Namen angesprochen?
Nein, überhaupt nicht. So meine ich es nicht, sondern eher, dass der sich nochmal die letzten Besuche, also dass der einfach da reinguckt und sagt, ah ja, letztes Mal hatte die einen erhöhten so und so Wert und die hat das und seit Jahren, also weißt du, wo du einfach weißt, okay, da ist ein Background-Wissen, das hilft mir, ich muss nicht wieder bei Null anfangen. Was würdest du sagen?
Für mich ist das meiste von dem, was du genannt hast, auch wichtig, aber für mich ist echt zentral 2 Sachen. Ich sollte die aktuelle Forschung kennen. Also auch durch den neuesten Scheiß, so dass, wenn ich was auf Instagram sehe, das ist ja so, wir werden jetzt ja quasi aufgrund unserer Kommunikation alleine von Instagram zugespammt mit ständig den neuesten Entwicklungen und News und Fake News und was auch immer, Halbwahrheiten, alles dazwischen und außerhalb, in Sachen Diabetes, Diabetesheilung, neue Pumpen, neue Sensoren, all das flutet auf uns ein und ich hätte gerne jemanden, der es einordnen kann, der weiß, was Phase ist, der weiß, was die neuesten Insuline sein werden, welche neuen Pumpen, welche neuen Pens, welche neuen schlauen Insuline starten, all das möchte ich wissen und Sensoren. Ich möchte, dass der quasi nicht, zumindest nicht im hinteren Teil des Gefährts Richtung Zukunft sitzt, sondern relativ weit vorne. Und er soll natürlich meine Sorgen ernst nehmen und mir Mut machen. Also das Blödeste fand ich immer, wenn sie mich gar nicht ernst genommen haben, also indem sie quasi so schnell auf eine ganz andere Ebene gewechselt sind und gerade auch bei den emotionalen Struggles, die wir auch immer wieder haben, dann eher so in der Schulter gezuckt haben. Das war mein früherer Diabetologe da in Hamburg, mein erster hier. Und dann habe ich ihn auch unter anderem deshalb verlassen, weil er eben nicht mehr auf der Höhe der Zeit war und meine Sorgen nicht ernst genommen hat. Ich brauche jemanden, der mir dann auch immer so einen Energiebooster gibt. Ich möchte mit einem guten Gefühl reingehen in die Praxis und die auch mit einem guten Gefühl wieder rauskommen. Sonst komme ich halt mal so 13,5 Minuten zu spät. Das ist quasi, das sollte für jeden Arzt dann das Signal sein, dass ich nicht zufrieden bin.
Ja.
Ja.
Mitfühlend sein, ein bisschen eher empathisch mitfühlend und sagen, okay, das ist jetzt nicht jemand, den schicke ich einfach weg, sondern da nehme ich mir die nötige Zeit und das meinte ich ja auch mit Einfühlungsvermögen. Da den snobbe ich jetzt nicht ab und vermittelt ihm das Gefühl, er ist mir egal. Die nehmen einen ja oft nicht ernst.
Ja.
Weil Diabetes sehr, sehr halt so schwer zu greifen ist, dass es halt nicht so, du gehst zum Arzt und der sagt dir Pille A, sondern du gehst halt dahin, der ist so, es gibt ja auch so Diabetologen, die sind so, ja, welches Rezept brauchen sie? Okay, ja, hier neues Insulin, also du hast so das Gefühl, der ist eigentlich nur ein Rezeptaussteller, ja, und das sollte es halt auch nicht nur sein.
Mhm. Also ich glaube, die Ärzte gibt es da draußen auch. Ihr könnt ja auch mal uns schreiben, wer sind die besten Diabetologen, ja, die ja so...
Bitte gerne, für Hamburg, also in Hamburg, ja, frage ich dich sonst nochmal, Stefan, für Hamburg, aber vor allem für mich jetzt, weil ich ja nach München ziehe, in München, wenn ihr einen tollen Diabetologen in München kennt, eine Diabetologin in Bayern, am liebsten in München, weil ich kann nicht so gut Auto fahren, dann bitte schickt es uns.
Ja. Für dich einen in Bayern und für mich, wenn ich dann jetzt wirklich mal nach Berlin richtig umziehe, bräuchte ich noch einen in Berlin. Aber empfehlt auch gerne eure Diabetologen irgendwo dazwischen, auf dem Land, in anderen Regionen Deutschlands, Österreich, Schweiz. Vielleicht küren wir hier mal den Super-Diabetologen, den besten, tollsten Diabetologen.
Sollen wir einen Award machen?
Ja, bitte. Aber einer, der quasi schön genau das mitbringt, was wir eben auch gesagt haben, der menschlich ist, der Mut macht, der motiviert, der einen versteht, der die Sorgen ernst nimmt und auch noch die neuesten News kennt. So jemanden suchen wir.
Ja.
Deutschland sucht den
Super-Doc.
Ganz
einfach.
Ja.
Ja. Er muss nur 17 Voraussetzungen erfüllen. Es ist wirklich wie so ein Dating-Plattform. Er muss nur das und das. Aber wissenschaftlich auf der Höhe der Zeit finde ich auch wichtig. Also am besten auch so ein bisschen ein Allrounder, der auch versteht, wie hängt was zusammen, Longevity, Ernährung, also so ein bisschen jemand, der auch so, und der auch den Lifestyle versteht, der eben versteht, dass wir beide und viele Menschen mit Diabetes halt nicht irgendwie um 7 Uhr jeden Morgen frühstücken, um 12 Uhr Mittagessen, um 18 Uhr essen und dann schlafen gehen, sondern dass das Leben halt sehr vielseitig ist und dass nicht jeder Tag gleich aussieht und auch nicht aussehen kann. Ja. Und auch nicht aussehen muss.
Absolut. So schaut es nämlich aus. So ist nämlich unser Alltag, liebe Docs. Jetzt ist die Zeit schon so vorangeschritten. Ja. Ich wollte auch mit dir eigentlich noch über den Sommer reden, aber vielleicht können wir es auch ganz kurz machen, Laura. Wie war der Sommer zu deinem Diabetes bisher? Es war so unfassbar heiß, bis 40 Grad und 35 Grad. Also ich hatte echt mega heiße Wochen. Da sind mir auch mal, ist dir was abgefallen in der Zeit?
Mir ist nichts
von
abgefallen.
Von deinem verschwitzten Körper?
Mir ist nichts abgefallen.
Mein Insulin funktioniert so nicht mehr an einem Tag.
Wirklich?
Mittags war ich am Strand und war offenbar vielleicht etwas zu lange in der Sonne. Und abends funktioniert mein Insulin nicht mehr. Und ich habe auch den Eindruck, bei mir in der Pumpe muss ich mal alle 3 Tage dann quasi neues Insulin reinspritzen, rantun. Und das ist im Sommer so nach 2,5 Tagen nicht mehr so gut wirkte wie am Anfang. Hast du das auch?
Da muss ich mal drauf achten. Nee, also dass es gar nicht mehr funktioniert hat schon. Aber man weiß ja, dass die Temperaturen auch was mit der Insulinsensitivität und dem Insulin machen. Ich kenne die Diabetiker, die ich kenne, bei allen, mit denen ich im Urlaub oder mal am Strand war, sind Pumpen abgefallen, außer bei mir. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine Haut, auf der das gut klebt oder die besonders weich und zart ist. Nein, also die ist halt nicht so, das klebt, behält bei mir gut. Ich hatte eher Probleme mit dem Sensor, da weiß ich jetzt aber nicht, ob das an den Temperaturen liegt. Aber mit der Pumpe eigentlich gar nicht. Aber dass der Sensor immer so, weil du sagtest, einen Tag vorher musst du das Insulin wechseln, bei mir war es eher so, dass ich den Sensor 1-2 Tage vor Ablauf wechseln musste, weil einfach die Werte waren dann völlig, der ist super gesprungen und gehüpft und dann keine Daten und
die
so. Die
war nicht mehr akkurat. Das, nee. Ah, okay. Hat das was mit der Hitze zu tun?
Das weiß ich nicht genau. Es gibt ja auch viel auf Instagram und Social Media, was das, was die Hitze mit dem Insulin macht. Manche sind sensibler dann, andere bei anderen, wie bei dir, dann funktioniert es gar nicht mehr. Ich hatte auch eher das Gefühl, ich bin eher in deiner Liga, dass ich im Sommer schlechtere Werte habe. Andererseits bin ich auch viel aktiver. Ich hatte auch ein bisschen mehr Unterzuckerung durch das viele Schwimmen und draußen sein und spazieren gehen und Radfahren und so. Mhm. Und dann guckt man auch mal, ich bin ehrlich gesagt super fahrlässig, gestern an einem See gewesen und bin mit einer Freundin ganz weit rausgeschwommen und habe vorher nicht auf meinen Zucker geguckt und hatte natürlich auch keinen Jubin oder dieses flüssige Dextro im Bikini. Und habe echt gedacht, Gott sei Dank ist das gut gegangen. Weil als ich zurückkam, war ich dann irgendwie bei 86. Das war schon knapp. Aber ich habe so gedacht, das ist total fahrlässig. Ich wusste auch nicht, dass wir so lange rausschwimmen. Aber ich war sicher so eine Stunde im Wasser. Und keine Ahnung, also ich hätte sicher eine halbe Stunde oder 20 Minuten zurückgebraucht zum Schwimmen, wenn ich da unterzuckert wäre am letzten Punkt des Sees. Das wäre nicht so cool gewesen. Also
gar nicht schön,
liebe Candies, denkt daran. Und man kann sich ja diese wunderbaren flüssigen Liquid Sugar Sachen auch in die Badehose oder in den Swimsuit, in den Badeanzug stecken. Also mach das, weil das war echt
voll die schlaue Idee. Habe ich noch nie gemacht.
Ja.
Aber ich kann ich mir zwischen die Arschbacken klemmen, genau, wenn ich dann schwimme. Jetzt
oder solche
Speedo rein.
Ja. Oh Gott, hast du so eine Speedo?
Nee, ich habe keine. Nein, mich wird niemand auf dieser Welt in das Speedo sehen.
Kannst du ausschlafen.
Ich glaube, so in den 90er Jahren mit diesen weiten, so fast baggyhaften Badehosen rum, die einfach viel zu groß sind. Das
also,
ich.
Liebe Candies, wenn ihr Tipps auch noch habt, es gibt natürlich auch diese Plastikbeutel oder diese, wo man theoretisch, gibt's das ja auch fürs Handy, wenn man Handy mit ins Wasser nehmen will und so und man will tauchen oder schwimmen oder Wasserski fahren. Da, natürlich kann man da auch Dextrose oder eben Sugar oder Dextro Energy oder Jubin oder sowas einstecken. Und daran sollte man wirklich denken, wenn man auf dem Wasser ist, weil das ist echt no joke, da zu unterzuckern.
Ja, Laura, danke, dass du es sagst. Ich werde bestimmt nochmal in den nächsten Tagen in dein Gewässer springen und werde versuchen, dran zu denken. Laura, wollen wir für heute hier einen Strich machen?
Ja.
Da haben wir schon so viel besprochen über Babys, über Kinderwünsche, über die besten und die nicht so tollen Ärzte.
Über Jens Spahn, über den Sommer, über das Schwimmen, über die Badeseen. Also wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge vielleicht etwas noch Hilfe geben für den Sommer. Und lasst uns den besten Diabetologen, die beste Diabetologin Deutschlands finden. Und wir freuen uns immer, dass ihr einschaltet und dabei seid. Und ihr seid nicht allein bei mir. Sind auch da.
Ich hätte gerne Bilder davon, wie ihr Zucker in der Speedo-Hose ins Wasser transportiert. Das würde ich gerne nochmal sehen. Ich könnte mir gerne auf meinem persönlichen Kanal schicken. Und,
das haben doch die Primo Ballerinos früher immer gemacht. Das siehst doch immer, die haben Taschen mit Taschentüchern das ausgestopft, damit es noch mehr aussieht. Als Mensch mit Diabetes kann man doch direkt Dextro Energy. Ihr steckt euch da so ein Zuckerding rein. Das ist in der Speedo, kommt das
oder
richtig gut.
Diese Sugar-Sugar-Dinger, die sind doch eh so länglich und haben ja quasi fast so eine Phallus, wie ein Phallus sieht das hier aus. Dann steckt man sich einfach ein, zwei von den Dingern voll noch rein und dann hat man die doppelte Größe.
Genau.
So. Das ist ja, das, was für ein Ratgeber-Podcast wir hier sind. Das ist ja mehr als nur Diabetes. Das sind ja quasi, das ganze Leben wird hier bespielt, wie ihr merkt. Liebe Candies, das war's für heute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Wenn ihr mögt, folgt uns gerne auf den Kanälen eurer Wahl, auf unserem Instagram-Kanal von Candy Diaries. Bei YouTube könnt ihr uns folgen und auch anhören. Facebook genauso. Schickt uns Nachrichten, wir lesen alles und wir freuen uns drauf, wenn wir in 2 Wochen wieder beieinander sind.
Ja.
Beisammen sind. Tschüss, Laura. Ciao, Candies.
Candy Diaries ist ein Diabetes-Podcast von und mit Laura Karasek und Stefan Seiler.
Neue Folgen erscheinen jeden 2. Freitag auf allen Podcast-Plattformen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt uns. Klickt die Glocke, abonniert uns.
Wenn ihr uns Lob, Kritik schicken möchtet oder eine Sprachnachricht für uns habt mit eurer eigenen Diabetes-Geschichte, dann her damit. Nutzt unseren Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp.
Wenn euch das nun alles zu schnell ging, kein Problem. Dann findet ihr alle Infos, auch unsere E-Mail-Adresse und den Link zu unserem Instagram-Kanal
und natürlich auch unsere Sternzeichen inklusive Mond und Aszendent auch in den Shownotes.
Candy Diaries ist eine Produktion von Funke. Moderation Laura Karasek und Stefan Seiler. Produktion Simon Eichinger. Redaktion Alexandra Schaller. Titelmelodie Leo Ebert Klang.
Podcast von Funke.